Ich kann auf meinen Computer schauen, da ist es nicht. Sie müssen alle da hochschauen. Zuerst vielleicht ganz kurz, ich heiße Zoe Weibler, ich leite eine Arbeitsgruppe am Paul-Ehrlich-Institut. Das Paul-Ehrlich-Institut ist in Langen, es ist hier dieses ganze große Institut, und wir sind das Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel, und in meiner Arbeitsgruppe beschäftigen wir uns mit neuen Impfstrategien und frühen Immunantworten. Vielleicht ganz kurz, wenn es Fragen zwischendrin gibt, dann einfach stellen. Reinrufen, wenn ich denjenigen nicht sehe. Es können Fragen natürlich hinterher gestellt werden, aber vielleicht sind sie so wichtig, dass sie tatsächlich, also einfach reinfragen. Okay, das war ja schon so eine Herausforderung, das überhaupt aufzusetzen. Ist es jetzt besser? Es geht nicht. Ist es jetzt besser? Ich höre mich jetzt viel lauter. Ich glaube, mehr ist nicht drin. Das ist kontraproduktiv. Ich glaube tatsächlich, mehr ist nicht drin. Tut mir leid, ich versuche ganz laut zu sprechen. Das, worum es geht, ist das Wettrüsten zwischen dem Menschen, also dem Wirt in dem Fall, und den Viren. Und dieses Wettrüsten klingt ja relativ martialisch, ist aber tatsächlich der Fachbegriff, auch im Englischen, Arms Race. Das ist also das, worum es heute geht. Prinzipiell ist es so, dass Viren tatsächlich etwas sind, was immer mehr präsent wird. In den Medien ist es eigentlich ständig ein Thema in der einen oder anderen Form. Jetzt sind es gerade mal die Bakterien gewesen mit EHEC, aber ansonsten sind es wirklich eigentlich oft, irgendwas knackt, ne? Sind es oft die Viren. Das, was wir, glaube ich, alle noch im Kopf haben, das hier ist ein Bild aus Mexiko. Das war die Schweinegrippe im vorletzten Jahr. Das, was diejenigen wahrscheinlich, die kleine Kinder oder schulpflichtige Kinder und Kinder im Kindergarten haben, gut kennen, ist Masern. Es kommt also immer wieder jetzt zu neuen Masernausbrüchen, was einfach daran liegt, dass die durch Impfung der Bevölkerung so unheimlich schlecht ist. Und dann dürfen Kinder die Schule und den Kindergarten tatsächlich nur noch mit gültigem Impfausweis betreten. Masern klingt irgendwie wie so eine relativ harmlose Kinderkrankheit. Man muss sagen, dass tatsächlich im Jahr ungefähr 500.000 Menschen, 500.000 Menschen an den Folgen der Maserninfektion sterben. Also es ist durchaus nicht etwas Harmloses. Dann, ja?
In Deutschland oder in der Welt?
Jährlich in der Welt, ja. Dann gibt es aber auch, to be precise, dann gibt es aber auch Dinge, die vielleicht nicht so präsent oder nicht jedem so geläufig sind, und das ist sowas wie Pockeninfektionen. Die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, hat ja so in den 70ern, also ich glaube ziemlich genau 1970, gesagt, die Pocken sind ausgerottet. Das stimmt auch, und zwar für die Pockenviren, Variola, die den Menschen infizieren können, also für die primär der Mensch der Wirt ist. Tatsächlich ist es aber so, dass es zunehmend sogenannte Zoonosen gibt. Das bedeutet, dass es Pockenvirusinfektionen, also das bezieht sich nicht allein auf Pocken, aber Pocken sind ein ganz gutes Beispiel, dass es Pockenvirusinfektionen gibt, die eigentlich nicht für den Menschen gedacht sind, wobei sich der Mensch aber infizieren kann. Es gab gerade jetzt eine Sendung, wir saßen in einem Meeting in Berlin und waren ganz erstaunt, weil plötzlich irgendwie Fernsehteams da auftauchten, und wir dachten, was wollen die hier? Und da gab es gerade einen Bericht darüber, dass es vermehrt Pocken, und zwar Kuhpocken-Virusinfektionen gibt, die von der Schmuseratte auf den Menschen übertragen werden. Also es ist tatsächlich nichts, was so selten ist, und scheint immer mehr auf dem Vormarsch zu sein. Das, was, glaube ich, jedem sehr präsent ist, sind die HIV-Infektionen, die jetzt tatsächlich wieder zunehmen, immer mal wieder in anderen Bevölkerungsschichten. Und das, was man hier sieht, ist ein sogenanntes Kaposi-Sarkom, also es ist eine Tumorform, die ausgelöst wird oder die häufig bei vielen HIV-Patienten zu finden ist, weil die insgesamt ein so geschwächtes Immunsystem haben, dass sie auch anfällig sind für andere Infektionen, und so ein Kaposi-Sarkom kann ausgelöst werden durch ein Herpesvirus. Also wenn man sich das alles so anschaut, kann man insgesamt den Eindruck gewinnen, dass Viren eigentlich ziemlich glückliche Kerlchen sind und uns immer und überall beherrschen. Das wird weiterhin unterstützt durch meine absolute Lieblingszeitung. Ich glaube, Horrorkeime ist etwas, wo sie immer nicht so wissen, was ist es denn, Virus, Bakterien, dann wird Keime genutzt. Ich kann nicht ausschließen, dass das hier also irgendwie für ein Bakterium eigentlich steht. Aber ich muss schon sagen, wenn es ein Virus schafft, das Liebesaus von Oliver Pocher so sehr auf die Seite zu drängen, dann muss es schon wirklich sehr erfolgreich sein. Es gab noch tolle andere Überschriften, ich konnte mich überhaupt nicht entscheiden. Und auch, dass es immer mehr AIDS gibt, gerade in Berlin, ist natürlich auch wirklich bedenklich. Ja, also man hat tatsächlich den Eindruck, dass Viren unglaublich erfolgreich sind und unsere Existenz bedrohen, was ja auch tatsächlich hin und wieder so ist. Und es ist ja auch so, dass Viren extrem erfolgreich sind, sich gut durchsetzen können, aber es ist mitnichten so, dass wir dem völlig schutzlos ausgeliefert sind. Und mit diesem nicht ausgeliefert sind, sind wir auch schon mitten in diesem Wettrüsten zwischen Wirt und Virus. Was wir nämlich, aber auch Tiere, die infiziert werden, generell jeder, der als Wirt für ein Virus herhält, was der tut, ist, dass er Gegenmaßnahmen ergreift. Und das kann in Form antiviraler Moleküle sein. Das ist jetzt in diesem Fall hier so ein roter Knubbel. Ich gehe gleich nochmal genauer darauf ein, was so ein roter Knubbel sein kann, was dazu führt, dass es dem Virus nicht mehr so richtig gut geht. Aber Wettrüsten wäre nicht Wettrüsten, wenn der nicht auch was dagegen setzen würde. Und natürlich entwickelt ein Virus mit der Zeit auch Strategien gegen die Gegenstrategie. Und wie Evolution funktioniert, gibt es auch hier wieder eine Gegen-Gegen- und eine Gegen-Gegen-Gegen-Strategie. Und genau in dieser Evolution, in diesem Wettrüsten zwischen Wirt und Virus befinden wir uns irgendwo mit den verschiedenen Viren. Dieses Wettrüsten zwischen Wirt und Virus, aber prinzipiell dieses Evolutive immer noch eins draufsetzen, das wird in der Biologie zusammengefasst als sogenannte Rote Königin-Theorie. Und zwar deshalb, weil die Rote Königin zu Alice im Wunderland sagt, hierzulande, man ist abgeschnitten, man kann sich ganz gut sehen, hierzulande musst du so schnell rennen, wie du kannst, wenn du am gleichen Fleck bleiben willst. Um woanders hinzukommen, musst du mindestens doppelt so schnell laufen. Und das ist genau das, was da passiert. Das ist dieses Wettrüsten, man muss so schnell laufen, wie man nur kann, damit man mit den Viren auf Stand bleibt und andersrum auch. Jetzt kann man sich natürlich fragen, warum läuft denn nicht einfach mal irgendjemand doppelt so schnell? Und ein guter Kandidat dafür sind nicht wir, sondern tatsächlich eher die Viren. Denn wenn man sich das mal anschaut, wir brauchen unheimlich viel Platz. Also ich brauche hier, ich weiß nicht wie viel Quadratmeter, manchmal wünschte ich, es wären weniger, aber man braucht so eine gewisse Anzahl. Auf so einer Fläche haben Viren unendlich viel mehr Viren als ich Platz. Und dann ist es so, dass sich Viren viel schneller vermehren, als wir das tun. Also man geht, glaube ich, noch immer von der Generationszeit bei uns von 25 Jahren aus. Das heißt, in 25 Jahren haben wir uns alle im Schnitt nicht verdoppelt, also zumindest vermehrt. Ein Virus vermehrt sich unendlich viel schneller in Potenzen. Das heißt, das Virus ist tatsächlich ein ganz guter Kandidat dafür, irgendwann mal doppelt so schnell zu laufen, um dann vom Fleck zu kommen. Man fragt sich also, warum so ein Virus sich damit begnügt, ein einziges virales Molekül zu machen unter Umständen, was gegen unsere rote Knubbelstrategie funktioniert. Warum fährt so ein Virus nicht einfach mal das gesamte Arsenal auf und greift der Evolution sozusagen vor? Tatsächlich ist das etwas, was immer mal wieder passiert. Ich weiß nicht, ob sich einige unter Ihnen noch an diese große und sehr publike SARS-Epidemie 2003 hauptsächlich erinnern. SARS steht für schweres, akutes, respiratorisches Syndrom. Das waren ganz schwere Formen von Lungenentzündungen, die da aufgetreten sind. Man war wirklich hilflos und es sind viele der Infizierten auch gestorben. Was man aber gesehen hat, ist, dass diese SARS-Epidemie relativ kurz war. Es soll nicht zynisch klingen, denn für die Infizierten oder Menschen, die daran gestorben sind, war das keine kurze Zeit, aber im Vergleich zu dem, zum Beispiel, wie lange wir schon mit anderen Viren leben, ist das wirklich eine extrem kurze Zeit. Der erste Fall ist so im November 2002 publik geworden und der letzte Fall im Dezember 2003, ein Jahr. Das ist extrem kurz und das war mitnichten so, dass wir als Wissenschaftler auf einmal die Wunderwaffe erfunden hätten impfen können innerhalb so kurzer Zeit oder hätten extrem erfolgreiche antivirale Therapien entwickelt. Es gab Ansätze, die waren auch ganz gut, aber tatsächlich war es so, dass dieses Virus plötzlich verschwunden ist und keiner weiß, warum. Die Vermutungen sind, dass dieses Virus genau das gemacht hat oder viele Viren, die ähnlich, deren Verlauf ähnlich ist. Was passiert ist, dass die so effektiv sind, dass die das Immunsystem so lahmlegen, dass einfach viele Menschen daran sterben und dass es unheimlich kurze Inkubationszeiten gibt. Also wenn ich jemanden schon ansehe, quasi eine Stunde nachdem er sich infiziert hat, der sieht krank aus, dann halte ich mich fern. Das ist keine besonders kluge Strategie für ein Virus. Das ist ja zum Beispiel das Perfide an HIV. HIV-Infizierte können 10 Jahre leben völlig ohne Symptome. Das bedeutet, sie haben 10 Jahre Zeit, das Virus hat 10 Jahre Zeit, sich in dieser Zeit zu verteilen, ohne dass es weder der Spender noch der Empfänger weiß. Und solche Viren, die also tatsächlich das Immunsystem so lahmlegen, die laufen sich im wahrsten Sinne des Wortes irgendwann selber tot. Also das heißt, das Virus hat schon einen ganz guten Grund, bei diesem Wettrüsten Schritt zu halten. Und nicht irgendwie gleich alles vorwegzunehmen. Gut, jetzt aber vielleicht mal vom Virus weg hin zu diesen roten Knubbeln, zu diesen antiviralen Wirtsmolekülen oder antiviralen Strategien. Und ich habe es schon erwähnt, und das ist natürlich auch offensichtlich, das, wofür der rote Knubbel in diesem Fall steht, ist das Immunsystem. Und so wie ich im Moment in Vorlesungen Immunsystem unterrichte und so wie wir es uns derzeit vorstellen, kann man sich das Immunsystem vorstellen als gestaffelte Hürden. Es gibt 3 Bereiche, in die man zurzeit das Immunsystem gliedert und mit jeder dieser Hürde wird versucht, die Viruslast, also die Menge an Virus, der wir uns aussetzen, zu verringern. Wenn also jetzt hier so eine ganze Ladung Virus ankommt, dann ist der erste Schritt die sogenannte intrinsische Immunität und diese intrinsische Immunität ist der erste Schritt, die Viruslast zu verringern. Und das ist jetzt ein relativ abstrakter Begriff, den selbst viele Studierende nicht kennen, also die Biologiestudierende nicht kennen. Intrinsische Immunität sind ganz einfache Dinge. Das ist zum Beispiel eine intakte Hautbarriere. Das klingt relativ simpel. Aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel hier so ein bisschen HIV auf die Hand pipettieren würde, dann müsste ich mir schon extrem Mühe geben, mich da zu infizieren. Hätte ich allerdings irgendwo eine Wunde, das heißt keine intakte Hautbarriere mehr, dann wäre die Chance schon ein bisschen größer. Das heißt, die intrinsische Immunität ist, so simpel das ist und so naheliegend das ist, in der Lage, die Viruslast doch schon mal ein bisschen zu senken. HIV ist da jetzt nicht so ein besonders gutes Beispiel, weil es eigentlich ein ziemlich kümmerliches Virus ist, was die Infektionsrate angeht. Also man geht davon aus, dass man im Schnitt ungefähr 15 Kontakte braucht, und zwar nicht hier auf intakte Hautbarriere, sondern zum Beispiel über Schleimhäute, dass man also im Schnitt 15 Kontakte braucht, um sich tatsächlich zu infizieren. Wobei man sagen muss, das ist im Schnitt. Wenn es doof läuft, ist es der erste Kontakt. Ja. Gut. Der nächste Schritt der Hürden ist die sogenannte angeborene Immunität. Und hier sieht man jetzt, dass mit diesem Schritt der angeborenen Immunität die Viruslast wirklich erheblich gesenkt wird. Und weil das so wichtig ist, gehe ich gleich darauf ein, was man darunter versteht. In dem nächsten Schritt kommt dann die sogenannte angeborene Immunität. Das ist das, was viele, also ein Teil dieser angeborenen Immunität sind zum Beispiel Antikörper. Darunter kann sich vielleicht jeder das vorstellen. Okay, also das, wo es wirklich richtig gut funktioniert, dieses Abwehren von Viren oder das Vermindern der Viruslast, das scheint diese angeborene Immunität zu sein. Das heißt, es lohnt sich da ein bisschen genauer hinzugucken. Man hat festgestellt, dass es eigentlich ziemlich wurscht ist, ob man einen Menschen anschaut oder eine Maus anschaut und ob man den Menschen oder die Maus infiziert mit Viren, mit Bakterien oder mit Protozoen, das sind so kleine fiese Einzeller, oder Parasiten. Die Immunantwort nach einer Infektion sieht eigentlich immer erstaunlich ähnlich aus. Man hat also hier irgendwo die Infektion, das zeichnen wir jetzt als Tag 0, und dann hat man Tage danach den Verlauf der Infektion. Und wenn man sich das Ganze nochmal in diesem Modell der Hürde anschaut, dann hat man ganz früh diese unheimlich effektive angeborene Immunität und es dauert wirklich Tage, bis so eine adaptive Immunität einsetzt. Das heißt, der Vorteil der angeborenen Immunität ist, es geht wahnsinnig schnell. Bereits Stunden nach einer Infektion geht's los. Oder eigentlich schon unter einer Stunde teilweise schon. Okay. Wenn man sich jetzt anschaut, was da genau passiert, dann sieht man, dass kurz nach Infektion bestimmte Moleküle im Körper ausgeschüttet werden und das sind diese roten Knubbel. Also Wiedererkennungseffekt ab jetzt, rote Knubbel sind immer Interferone. Und diese Interferone, das sind kleine Moleküle, die uns kurz nach einer Infektion wirklich überschwemmen. Die sind systemisch nachweisbar, das heißt, die sind wirklich überall im besten Falle. Und die bilden diesen unglaublich effektiven Schutz gegen Viren. Ich gehe gleich darauf ein. Es dauert dann wirklich unheimlich lange. Also es dauert so je nach Infektionstyp und Virus und Immunstatus hier so zwischen 6, 7, 8 Tagen, bis sogenannte Killerzellen auftauchen für die Biologen. Ich meine hier T-Zellen und nicht NK-Zellen. Und diese Killerzellen sind dazu in der Lage, virusinfizierte Zellen zu töten. Das, was viele von uns kennen, wenn sie sich mit einem fiesen grippalen Infekt angesteckt haben, der funktioniert ja meistens über die Schleimhäute im Gesicht, also Mund, Nase, Augen auch, dann schwellen hier die Lymphknoten an. Und dieses Anschwellen der Lymphknoten ist eigentlich eine gute Sache, denn was da passiert, ist, dass genau diese hellblauen Killerzellen sich in diesen Lymphknoten vermehren. Und dadurch schwellen die Lymphknoten an und das dauert einfach ein paar Tage. Und noch viel später kommt es dann zur Produktion von Antikörpern. Es gibt früh schon mal eine Welle, aber die taugt gegen Viren nur bedingt. Und das ist vielleicht was, was einige kennen, wenn die zum Arzt gehen und sich immunisieren, vaccinieren, impfen lassen. Dann sagt der Arzt, so in 2 Wochen haben sie einen Schutz. Und das ist genau der Grund, weil es bis zu 2 Wochen dauern kann, bis mal so ein gescheiter, wirklich schützender Antikörper im Blut nachweisbar ist. Das heißt, das Tolle an der angeborenen Immunität, an den Interferonen ist, sie sind unheimlich früh. Und das weiß man schon ganz lange. Man weiß schon seit über 50 Jahren, man kann, wie schon gesagt, Menschen nehmen, eine Maus, aber auch einzelne Zellen, das soll hier so eine Zelle sein, und man kann die infizieren mit Viren oder Bakterien oder hier so verschiedenen anderen Dingen. Und es wird zur Ausschüttung von diesem Interferon kommen. Wie toll Interferon ist, wissen nicht nur Forscher, sondern auch Comicmacher. Und zwar gibt es eine Comicserie, die gibt es schon seit den 30ern, die heißt Flash Gordon. Und hier ist in irgendeiner Folge dieser arme Kerl mit einem fiesen außerirdischen Virus infiziert worden. Und das, wonach die sofort rufen zur Therapie, sind nämlich Interferone, weil die nämlich so toll sind. Und es gibt eine ganz andere Comicserie, die heißt schon Interference Force und hier ist zum Beispiel eine Ausgabe, die heißt Influenza Attacks. Das heißt, Influenza, also Grippe, greift an. Das heißt, also wenn es so weit ist, ja, also dass Flash Gordon und Interference Force existieren, dann müssen die echt schon was taugen. Wie toll die sind, das kann man an einem kleinen Infektionsexperiment sehen, wenn man eine Maus hernimmt. Und die infiziert mit einem Virus, das heißt VSV, vesikuläres Stomatitis-Virus, das ist so das Haustierchen der Immunologen. Es ist einfach zu handhaben und gut zu züchten, das kriegen auch wir hin. Wenn man also diese Maus mit diesem Virus infiziert, dann wird die Immunantwort so ablaufen, wie ich es vorhin geschildert habe. Man hat früh die Ausschüttung dieser roten Knubbel Typ 1 Interferone. Man hat dann nach ein paar Tagen die Antwort dieser Killerzellen und später dann die Antikörperantworten. So, mit dem Resultat, dass die Maus das überleben wird. Wenn man jetzt eine Maus hernimmt, die keine Killerzellen hat, dann hat man auch früh die Interferone, man hat natürlich hier keine Killerzellantworten, man hat dann Antikörperantworten mit dem Resultat, dass die Maus diese Infektion überleben wird. Wenn man jetzt eine Maus hernimmt, die keine antikörperproduzierenden Zellen hat, dann hat man früh die Interferone, man hat die Antwort der Killerzellen, natürlich gibt es keine Antikörper, weil die entsprechende Zelle fehlt und dramaturgisch richtig, die Maus wird das überleben. Wenn man jetzt aber eine Maus nimmt, die kein intaktes Typ 1 Interferon hat, die hat Killerzellen, die hat antikörperproduzierende Zellen, die hat alles, was sich ein Immunologe wünscht, die hat nur kein Interferonsystem mehr, dann kann man diese Maus mit einem einzigen Virus, also wenn man es technisch machen würde, könnte man einen einzigen Viruspartikel nehmen, de facto nimmt man 10. Wenn man also 10 Viruspartikel, das ist wirklich extrem wenig, nimmt, dann wird die Maus diese Infektion nicht überleben. Das heißt, es ist tatsächlich so, dass die Interferone das initiale Überleben, also das schnelle Überleben nach einer Infektion sichern. Das haben nicht nur
Wird die Maus vor den 4 Tagen sterben? Also ja. Vor eine normale.
Ja. Also es kommt aufs Virus drauf an. Aber jetzt bei einer VSV-Infektion mit so einer Dosis, die jetzt zum Beispiel die anderen Mäuse gut überleben, dann wird die innerhalb der ersten 24 bis 36 Stunden sterben. Also man muss sie natürlich vorher töten. Man darf keine Maus sterben lassen, wenn man Anzeichen sieht, dass es ihr sehr schlecht geht. Okay. Wie toll Interferone sind, haben also nicht nur Forscher entdeckt. Solche Fragen sind übrigens das Risiko, wenn man echte Experimente zeigt. Dann fangen Leute an nachzudenken, was man da mit den Tieren tut. Aber so ist es eben. Dass Interferone toll sind, haben also nicht nur Comiczeichner entdeckt und nicht nur wir freuen uns dran, sondern das hat natürlich auch die Klinik und die Pharmaindustrie entdeckt. Und in den 80ern hatte man die erste Zulassung von einem Interferon als Arzneimittel. Es wurde für schwere Viruserkrankungen zugelassen, 2003 dann auch für SARS. Da hat es tatsächlich auch ein bisschen was ausrichten können, da ist es wieder. Es ist so, dass Interferone zurzeit noch die einzige Möglichkeit sind für Menschen mit einer Hepatitis-Virus-Infektion in Kombination mit einem anderen Medikament, diese Menschen auch wirklich zu heilen. Also es ist tatsächlich so, dass Interferone teilweise die einzige Möglichkeit sind zu heilen. Das Problem mit den Interferonen, und da weiß man nicht so genau, wo es herkommt, ist, dass die unheimlich schlecht vertragen werden. Also das eine kann man sich vorstellen, wenn Interferone ausgeschüttet werden, das ist das, weshalb es uns schlecht geht, weil später werden sie auch nochmal ausgeschüttet. Man kriegt Fieber, man fühlt sich matt, da sind Interferone und das, was die Interferone auslösen, maßgeblich daran beteiligt. Was Interferone auch machen, und da ist man so ein bisschen ratlos und weiß nicht so wirklich, wo es herkommt, ist, dass die ganz starke Depressionen auslösen können. Und Menschen, die zum Beispiel eben so eine chronische Hepatitis-Infektion haben, die müssen diese Medikamente ja lange nehmen. Und häufig setzen sie die einfach ab, weil die so starke Depressionen bekommen, denen geht es so schlecht, dass die Therapie, die biologisch funktioniert, aber psychisch eben einfach so die Patienten in Anspruch nimmt, dass sie diese Therapie abbrechen. Man hat dann versucht, Anfang 2000, also 2002, sogenanntes peguliertes Interferon zu machen. Das ist sowas, ich weiß nicht, aus der Reklame kennt man das, wie diese CTB-Zeitperlen, die zeitversetzt Vitamin C im Körper freisetzen. Sowas in der Art ist das auch. Das ist das Interferon so überzogen und dann wird es zeitversetzt freigesetzt. Das bringt ein bisschen was, aber es reißt es nicht so wirklich raus, muss man sagen. Also Interferone sind unheimlich effektiv, aber es gibt starke Nebenwirkungen. Okay, jetzt also wieder von dem Wirt alleine zurück zu diesem Wettrüsten. Was die Interferone also machen, ist, dass sie nach einer Infektion dafür sorgen, dass die Viruslast relativ gering gehalten wird. Wenn ich also Virus bin und mich vermehren möchte, was ich dann machen würde, ist das Interferonsystem attackieren. Und genau das haben wir uns gefragt. Wir haben uns gefragt, gibt es Viren, die tatsächlich das Interferonsystem lahmlegen als Mechanismus, um sich besser durchzusetzen? Wir haben uns diese Frage gestellt, indem wir Pockenviren verwendet haben. Pockenviren sind relativ große Viren, die sehen so kissenartig, werden sie beschrieben, das hier sind so Bilder davon. Und wir haben uns für die Pockenviren entschieden aus verschiedenen Gründen. Zum einen diese schon genannten Zoonosen, das war die Geschichte von der Schmuseratte, die Kuhpocke auf den Menschen. Dann ist es aber auch so, dass stark abgeschwächte Pockenviren derzeit verwendet werden als Impfstoff. Man muss sich das so vorstellen, dass man ein Pockenvirus bis fast zur Unkenntlichkeit abschwächt, dann sich aber noch die guten Eigenschaften zunutze machen möchte und jetzt versucht man daraus Impfstoffe herzustellen. Manchmal tatsächlich gibt es ganz gute Ansätze. Und dann, als wir damals angefangen haben, damit zu arbeiten, war gerade 9/11 noch nicht so lange her und da war es so, dass es eine unheimlich große Angst gab vor Bioterrorismus. Es gab große Biosafety-Konferenzen und unter anderem auch bei unserem Institut mit den Israelis zusammen, die jetzt alle ganz furchtbar viel Angst hatten vor verschiedenen Anschlägen, unter anderem auch vor Pocken. Denn wir sind alle, fast alle, zumindest so tatsächlich sogar in meinem Alter, nicht mehr geimpft. Pockenviren sind relativ gut zu handhaben. Es braucht keinen großen technischen Aufwand. Und es gab eine, weiß nicht wie berechtigte Sorge, dass es also terroristische Anschläge mit Pocken gab. Also es gibt verschiedene Gründe, sich mit Pockenviren auseinanderzusetzen. Es gibt auch noch ein paar weniger reißerische, aber das ist natürlich, ich kann es dem einen oder anderen Interessierten ja auch so mal erzählen. Was wir also genommen haben, sind zwei verschiedene Pockenviren. Wir haben zum einen ein Pockenvirus genommen, was ganz viele kennen, aber keiner den Namen, nämlich Vaccinia-Virus. Vaccinia-Virus ist das Virus, womit geimpft wurde, womit also bis so in die 70er geimpft wurde. Diejenigen unter Ihnen, die älter sind als 40, die haben vielleicht hier oben am Oberarm so zwei Narben. Die sind so groß wie so ein Fingernagel. Manchmal hat es auch nur eine Narbe, aber in der Regel sollten es zwei sein. Wenn es nur eine ist, sind sie ziemlich sicher nicht geschützt. Gucken Sie mal auf Ihren Oberarm. Wenn es zwei sind, haben Sie eine gute Chance, ist allerdings schon eine Weile her. Und dieses Virus hat man, also dieses Vaccinia-Virus, verwendet, in der DDR übrigens, also der ehemaligen DDR noch ein bisschen länger, da gibt es auch jüngere Menschen mit dem Namen. Und da sieht man häufiger nur noch mit einer, weil irgendwann wurde es auch da eingestellt. Dieses Virus ist gar nicht so ungefährlich, muss man sagen. Also man sieht es schon mal an den Narben, die da gemacht werden. Eine heutige Impfung, wenn die solche Narben hinterlassen würde, würde man denken, oh, um Gottes Willen, ich lasse mein Kind damit nicht impfen. Dann ist es so, dass es tatsächlich durch diese Impfung gar nicht selten zu richtigen Pockeninfektionen kam. Und ungefähr einer von 50.000 Impflingen ist an der Impfung gestorben durch eine Hirnhautentzündung. Und das sind Bedingungen, unter denen man heute sicher keinen mehr, also sowas würde man heute nicht mehr verimpfen, ohne große Not. Dieses Virus haben wir also genommen, was gar nicht mal so harmlos ist. Und wir haben ein ganz stark abgeschwächtes Virus genommen, das sogenannte modifizierte, also abgeänderte Vaccinia-Virus, Ankara, das heißt MVA. Und wir dachten uns, die zwei sind vielleicht keine schlechte Kombi, um zu gucken, hat das eine vielleicht Strategien entwickelt, um gegen diese roten Knubbel, die Interferone, vorzugehen und das andere nicht. Was wir also gemacht haben, ist, wir haben Zellen hergenommen. Das kann ich jetzt ganz gefahrlos erzählen. Das sind Zellen, keine Mäuse. Wir haben Zellen genommen und die fühlen sich wohl in Zellkulturschalen, in dem Fall in so einer roten Lösung. Wenn man da also genauer reinschaut, in dieser roten Lösung sind die Zellen. Diese Zellen haben wir infiziert und zwar entweder das hier mit diesem nicht mehr so harmlosen Virus, Vaccinia, oder diesem modifizierten Vaccinia-Virus, MVA, und haben uns gefragt, was passiert, gibt es Interferone? Und am Ende sieht so ein Experiment relativ langweilig aus, es entstehen Balkendiagramme, aber kann uns begeistern. Also, was man hier sieht, ist, wenn man die Zellen, wenn man kein MVA und kein Vaccinia-Virus drauf gibt, das sind die Minusse, dann passiert gerade mal gar nichts, die Zellen leben fröhlich vor sich hin, produzieren keine Interferone. Wenn man dieses abgeschwächte Virus drauf gibt, dann sieht man wunderbare Interferonantworten. Wenn man aber dieses gar nicht mal harmlos Pockennarben machende Virus drauf gibt, dann gibt es keine Interferonantwort. Wir haben uns jetzt gefragt, was ist dieses keine Interferonantwort beim Vaccinia-Virus? Macht das einfach keine Interferonantworten oder ist das vielleicht genau das, was wir suchen? Gibt es einen Mechanismus, den dieses Virus verwendet, um eine Interferonantwort auszuschalten? Das war hier diese grüne Geschichte vorhin beim Wettrüsten. Dafür haben wir Experimente gemacht und jetzt hier die gucken, es ändert sich ein einziges Wort und die Welt sieht anders aus. Wir haben nicht Vaccinia-Virus oder MVA infiziert, sondern wir haben Vaccinia-Virus und MVA infiziert. Und wir dachten uns, wenn dieses Vaccinia, gar nicht mal so harmlos Virus, tatsächlich die Immunantwort inhibieren kann, dann müssten wir ja diese Antwort, die wir von dem anderen Virus bekommen, ausschalten können. Also das haben wir hier gemacht. Das sieht man hier. Nicht infiziert, keine Antworten. MVA, Antworten. Vaccinia-Virus, keine Antworten. Kennen wir schon. Wenn wir jetzt aber beide Viren dazugeben, dann ist tatsächlich das Vaccinia-Virus dazu in der Lage, die Interferonantwort, die hier eigentlich stattfinden würde, komplett auszuschalten. Das heißt, tatsächlich, dieses Virus ist in der Lage, die Interferonantwort auszuschalten. Und das ist auch wahrscheinlich ein ganz guter Grund dafür, dass das eine nicht so harmlos und das andere relativ harmlos ist. MVA wurde in, das ist übrigens das, womit die Israelis ihre Soldaten impfen. Und das ist das, was in so großen Feldstudien verwendet wurde. Und selbst immunsupprimierte Patienten haben das ganz gut vertragen. So, und jetzt haben wir uns natürlich gefragt, wie funktioniert das? Wie könnte Vaccinia-Virus das machen? Was ist da eine gute Strategie? Und selbst meine Familie denkt, man sitzt da, denkt kurz nach und dann hat man eine Idee. De facto ist es überhaupt nicht so, es ist sau anstrengend. Man muss unglaublich viel lesen, denn es gibt fast kein Thema, zu dem sich nicht irgendein Kollege schon mal Gedanken gemacht hätte. Also das, was dann auch die Doktoranden denken, ist, ich bin doch hier nicht zum Lesen, ich soll doch hier pipettieren. Nein, tatsächlich, man muss unendlich, dieses Mikro, man muss, okay, ich glaube es wieder fest, man muss unendlich viel lesen. Das nächste, und das darf man nicht unterschätzen, man muss unendlich viel reden mit Kollegen. Das, was wir hier machen, ist etwas, was so zwischen allen Stühlen steht, dass man niemals Experte alleine sein kann. Also das ist mal bei keinem Thema, aber da besonders. Wir machen Immunologie, wir machen Virologie. Es ist also so ein richtiges Thema an der Schnittstelle. Das heißt, man muss mit ganz vielen Kollegen reden und wenn man Glück hat, sind Schlaue dabei und man hat tolle, es sind tolle, die gibt's. Es gibt wirklich sehr schlaue Wissenschaftler. Und dann, auch ganz wichtig, heutzutage, man muss unendlich viele Datenbanken screenen. Wonach man da guckt, ist ganz unterschiedlich, aber sehr viele Daten sind in Datenbanken abgelegt, ohne dass die Leute eigentlich wussten, was sie da haben. Sie legen es mal ab und vielleicht kann irgendwann irgendwer was damit anfangen. Und wenn man dann ganz viel Glück hat, dann hat man eine Idee, dann aber auch erst. Und unsere Idee hatte einen Buchstaben und eine Zahl, B18. Und die Idee dahinter ist wie folgt. Es war bekannt, dass dieses gar nicht mal so harmlos Vaccinia-Impfnamen machende Virus ein Protein herstellt, und zwar selbst. Also es stellt es nicht selbst her, aber es kodiert dafür. Und das heißt B18. Und dieses B18 stand im Verdacht, genau diese roten Interferonknubbel binden zu können. Und wir wollten jetzt wissen, stimmt das? Stimmt es tatsächlich? Kann B18 das Interferon, was von unseren Zellen kommt, unschädlich machen? Auch hier haben wir wieder diese rote Flasche, also die Zellen genommen, haben sie mit MVA infiziert und da wussten wir schon, jawohl, es gibt Interferon. Und dann haben wir dieses Molekül B18 einfach dazugegeben und haben uns gefragt, gibt es dann immer noch Interferon? Wenn es also tatsächlich stimmt, dass B18 das alleinig Glücklichmachende sozusagen ist und die Interferonantwort stoppt, dann müssten wir das hier sehen können. Und hier ist wieder die Kontrolle, keine Infektion, kein Interferon, MVA-Infektion, wunderschön Interferon. Und jetzt, tada, man gibt B18 dazu und tatsächlich, je mehr man von diesem Protein dazu gibt, desto weniger Antworten gibt es. Das ist der Beweis, tatsächlich ist B18 dazu in der Lage, die Interferonantwort auszuschalten. Das sieht also so aus, dass Vaccinia-Virus sehr wohl Interferonantworten induzieren würde, sich aber gegen diese Maßnahme schützt, indem es B18 macht, das fängt das Interferon weg. Und damit ist es wirklich ein viel pathogeneres, also gefährlicheres Virus, als Viren, die diese Strategie nicht mehr haben. MVA hat es nämlich nicht mehr. Das ist das Gute daran.
Kann man so diesen Komplex denn nachweisen, dass es dann vorhanden ist, zum Beispiel im Medium?
Was man machen kann, sind sogenannte, sind Sie Biologe?
Ja.
Co-IPs. Und man kann also mit dem einen... Verdammt, so geht es mir im Italienischen. Ich versuche eine Frage zu stellen, ich verstehe die Antwort nicht. Was man machen kann, sind bestimmte Methoden, indem man das eine festhält und guckt, ob das andere hängen bleibt. Und dann kann man genau diesen Komplex nachweisen. Ja, kann man. Okay, jetzt kann man sich völlig zu Recht fragen, wofür das alles. Ja? Also ich meine, es macht uns, das darf man nicht unterschätzen, tatsächlich glücklich. Es ist unglaublich spannend, es ist kreativ und wir finden es ganz toll. Aber irgendwie, ich meine, wir machen das aus Steuergeldern, ja? Sind das alles Glasperlenspiele, was kann man damit anfangen? Die prinzipielle Antwort von Immunologen ist immer, wir möchten mehr über Immunabwehrmechanismen verstehen. Toll, das ist ein totales Haut-Tot-Argument, funktioniert aber tatsächlich. Denn ich glaube, oder ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wenn wir mehr über Immunantworten lernen, dass wir dann immer besser gewappnet sein werden für zukünftige Infektionen. Das heißt nicht, dass es nicht immer wieder etwas geben wird, wo wir erstmal davor stehen und denken, oh mein Gott, was ist das und wie funktioniert das? Aber ich glaube, wir haben schon eine ganze Menge gelernt. Also es ist kein ganz dummes Argument. Das nächste, warum es Sinn macht, sich genau damit zu beschäftigen, womit wir uns beschäftigt haben, ist das, was ich eingangs schon erwähnt habe, nämlich dass MVA, dieses abgeschwächte Pockenvirus, tatsächlich als sogenannter Vakzinvektor verwendet wird. Das heißt, man macht sich die immunstimulierenden Wirkungen zunutze und man ist dabei zu versuchen, auch schon in klinischen Studien, ob man das als Impfstoff zum Beispiel gegen HIV, funktioniert nicht so richtig gut, aber auch gegen Malaria oder Allergien verwenden kann. Ich weiß von den Allergiestudien, dass ich, also da bin ich teilweise beteiligt und es geht ein bisschen was. Also da, das wird nicht heute zur Verfügung stehen und auch nicht morgen, aber vielleicht eben übermorgen. Ich will dieses 9-11-Phänomen nicht überbeanspruchen, aber tatsächlich ist es so, dass es zwei Orte auf der Welt gibt, an denen ganz offiziell noch die Humanpocken gelagert werden. Das ist in den USA und es ist auch hier eine Art von Wettrüsten in Russland. Und jetzt ist es so, dass in Russland, plötzlich eins dieser Tubes, in denen das Virus gehalten wird, verschwunden ist. Und das löst so ein allgemeines Unbehagen aus, das muss man sagen. Also man wüsste gern, wo ist es hin, was haben die damit gemacht. Das heißt, abgesehen von diesen Zoonosen, die Geschichte mit der Schmuseratte, ist es vielleicht nicht doof, tatsächlich einen richtig guten Pockenimpfstoff so mal vorrätig zu haben. Und das nächste ist etwas, was sehr weit über das hinausgeht, was ich hier erzählt habe. Und zwar gibt es sogenannte Autoimmunerkrankungen. Das sind Erkrankungen, bei denen sich das eigene Immunsystem gegen den Körper richtet. Ich weiß nicht, ob jemand unter Ihnen Menschen kennt, die eine Lupuserkrankung haben. Das ist so eine Autoimmunerkrankung und die kann ganz unterschiedlich verlaufen. Etwas, was man häufig sieht, sind sogenannte Schmetterlingsmale, häufig im Gesicht von jungen Frauen. Es kann aber so weit gehen, dass Menschen ihr Augenlicht dadurch verlieren, weil sich das Immunsystem gegen die eigenen Zellen im Auge richtet. Es gibt Menschen, die haben an allen Fingern offene Gelenke. Das heißt, weil das Immunsystem sich so stark gegen den eigenen Körper richtet, gibt es so starke Entzündungen, dass hier wirklich alles offen ist. Und was man festgestellt hat, ist, dass bei ganz vielen dieser Autoimmunerkrankungen die Interferone eine Rolle spielen. Und zwar sind die permanent erhöht. Das heißt, die Idee könnte sein, dass wenn man weiß, wie Viren Immunantworten runterregulieren, vielleicht kann man sich das irgendwann therapeutisch zunutze machen bei Erkrankungen, wo diese Interferone einfach völlig verrückt spielen. Gut. Dann ein ganz großes, ja?
Ist es dann auch so, dass Leute, die Autoimmunerkrankungen haben, dass die dann auch diese Depressionen oder sowas haben?
Das ist ein ganz interessanter Punkt. Ja, das gibt es. Allerdings, also ich weiß es ein bisschen genauer nur bei Lupus. Da ist es so, dass diese Menschen ganz häufig mit Glukokortikoiden behandelt werden, also Cortison. Und auch für Cortison ist sowas bekannt. Das heißt, irgendwann kann man nicht mehr wirklich unterscheiden. Die kriegen so viele Antirheumatika, Glukokortikoide in hohen Dosen, dass man irgendwann nicht mehr wirklich unterscheiden kann, was ist es. Ja. Aber der Unterschied ist schon noch, dass die das über Hepatitis, bei einer Hepatitis-Infektion zum Beispiel bekommen, die bekommen das schon noch in höheren Dosen sogar als das, was man ihr endogen findet. Okay. Ganz wichtig ist es zu danken. Und zwar tatsächlich zuallererst der eigenen Gruppe. Und es sind nicht alle Leute, die daran maßgeblich beteiligt sind. Das nächste Foto, was ich zeige, ich habe erst überlegt, ob ich soll oder nicht. Ich habe nicht gesehen, ob Martina hier ist. Diejenige, die die allermeisten Sachen gemacht hat, die ich hier gezeigt habe, ist eine frühere Doktorandin, Martina Ansage. Ich zeige das Foto, Martina, wenn du hier bist, gleich. Und dann sind es die erwähnten Kollegen, die total wichtig sind. Für das Projekt war das Ulrich Kalinke, der ist jetzt in Hannover. Ganz wichtig ist Gerd Sutter, der ist jetzt in München. Das ist ein ganz guter Pockenvirologe. Und die Spanier sind auch ziemlich gut in diesen B18-Geschichten und von denen hier haben wir auch noch ein Virus bekommen. Und all diesen Leuten muss man tatsächlich danken. Also geschickt. denn ohne die funktioniert das nicht. Es funktioniert nicht ohne die, die im Labor stehen und auch nicht ohne die mit diesen Kollegen, mit denen man redet. Und auch hier eine Forschung möglich ist, denn tatsächlich haben die Leute im Labor Spaß. Sie identifizieren sich so sehr mit dem, was sie tun, dass sie zum Beispiel ganz deutlich eine Fresszelle sind, die ein Pathogen abfangen. Oder, und das hier ist Martina, und das ist jetzt echt für die Biologen, eine dendritische Zelle, die CD-Moleküle aufreguliert. Und ganz unschwer zu erkennen, hier zum Beispiel Theresa, die hat sich mit Killerzellen beschäftigt. Und man sieht, sie ist quasi schon zur Killerzelle geworden. Und damit entlasse ich Sie in den Abend.